Unser Tagesthema heute sind ja Sitzordnungen und es gibt diverse Studien darüber, dass die Wahl des Platzes etwas über uns aussagt. Was an diesen Untersuchungen dran ist, das bespreche ich gleich mit unserer D-Radio-Wissen-Statistikerin Katharina Schüller. Vorab aber nochmal eine kleine Einführung in die Sitzordnung im Allgemeinen. I'm sitting
here in the boring room. Sitzordnungen haben verschiedene Hintergründe und Auswirkungen. Menschen, die sich mit Konferenztechnik beschäftigen, also die etwa im Eventbereich arbeiten, unterscheiden im Wesentlichen 8 Formen von Bestuhlung.
Da gibt es die normale Theaterbestuhlung, also mehrere Sitzreihen einfach hintereinander. Die parlamentarische Sitzordnung, wo ein Podiumsplatz vorgeordnet ist. Die Fischgrätenform als eine Abwandlung der parlamentarischen Sitzordnung und die Bankettbestuhlung, also um einen runden Tisch. Schließlich kennen Konferenztechniker die U-Form von Tischen und die E-Form, sowie die Blocktafel, ein normaler rechteckiger Tisch, und die Carré-Form, also Tische, die als Rechteck angeordnet sind, wo in der Mitte aber eine Freifläche besteht. I'm sitting
here in the boring. Die US-amerikanische Psychologin Sharon Livingston hat nach Interviews und Beobachtungen von Arbeitnehmern und Chefs 7 Typen von Sitzplätzen zusammengestellt. Diesen 7 Typen ordnet sie bestimmte Rollen bzw. Rangordnungen zu.
Das Kopfende, klar, ist dem Chef vorbehalten, der den Überblick hat und auch die Sicht auf die Tür, um zu spät komma gleich abstrafen zu können. Ihm gegenüber sitzt der Gegenpol, wo sich häufig die ärgsten Kritiker platzieren. In der Mitte dann diejenigen, die sowohl exponiert sein, als auch Kontakt zu den Kollegen haben wollen. Und der Restposten, der gar nicht direkt am Tisch ist, sich also gewollt oder ungewollt absondert. I'm sitting
here in the boring room. An der Ecke hockt jemand, der entweder nicht auffallen oder einen besonders guten Überblicksplatz haben möchte. Rechts und links des Kopfendes, also des Chefs, sitzen zum einen die sprichwörtliche rechte Hand des Chefs, zum anderen jemand, der zwar die Nähe des Chefs sucht, in gewisser Hinsicht aber auch noch Eigenständigkeit demonstrieren möchte.
Tja, was hat's denn nun wirklich auf sich mit der Sitzordnung? Das möchte ich gerne besprechen mit unserer Statistikerin Katharina Schüller. Sie hat sich nämlich Studien und Untersuchungen zum Thema genauer angesehen und sie überprüft. Hallo Frau Schüller.
Hallo.
Wir haben es ja gerade schon gehört in dem kurzen Beitrag. Es gibt 7 Sitztypen, die unser Arbeitsleben bestimmen, zumindest ein Teil davon, den wir in Besprechungsräumen verbringen. Das behauptet die Psychologin Sharon Livingston und sie will das herausgefunden haben, weil sie wohl 40.000 Menschen beobachtet hat. Das hat sie dann daraus abgeleitet, diese 7 Sitztypen. Hat sie denn jetzt das Geheimnis der Sitzordnung gelüftet?
Naja, ich habe keine empirischen Belege für ihre Theorie gefunden und deswegen habe ich mir überlegt, ob es diese Belege überhaupt geben kann. Denn um jeweils 7 verschiedene Menschen in Besprechungen zu beobachten und in Summe dann auf 40.000 zu kommen, muss man ja 3 Jahre und 3 Monate lang täglich 8 Stunden in Konferenzräumen verbringen und auch noch jede Stunde die Runde wechseln. Das geht schon mal in der Realität eigentlich nicht.
Das klingt schwierig, ja.
Falls jetzt Frau Livingston wenigstens an jedem Arbeitstag eine komplett neue Besprechungsrunde gesehen hat, dann hätte sie 26 Jahre mit dem Datensammeln verbracht, was ich ziemlich ambitioniert finde für eine Frau, die gemäß dem Foto auf ihrer Webseite höchstens Mitte 40 sein dürfte. Und nebenbei hat sie noch laut ihrer anderen Webseite auch schon über 5.000 Personen zu ihren emotionalen Reaktionen auf Essen, Snacks, Gesundheit und Fitness befragt. Da kann ich nur sagen, tolles Zeitmanagement.
Ja, wenn Sie das schon sagen, das will was heißen. Aber inhaltlich, stimmt da die Theorie? Also sitzt jetzt beispielsweise, wie wir es auch im Beitrag gehört haben, links über Eck immer der engste Vertraute des Chefs?
Ja, also solche populärpsychologischen Aussagen, die sind nicht komplett erfunden. Aber ich komme mir halt schon für dumm verkauft vor, wenn ich dann rausfinde, was eigentlich dahinter steckt. Zum Beispiel sagt die Kommunikationstrainerin Gabriele Czerwinka, ganz ähnlich wie Livingston, setzen Sie sich nicht dem Chef gegenüber, da bekommen Sie seinen Zorn zu spüren. Das ist aber nicht ihr Expertenwissen, sondern das ist der sogenannte Steinser-Effekt, der gefunden wurde in den 60er Jahren und der sagt, wir tun uns schwer, eine dominante Person direkt anzusehen oder ihren Blick zu kreuzen. Und wenn jetzt ein sehr dominanter Chef am Tisch sitzt, dann reden wir eher mit den Nachbarn und nicht über den Tisch drüber, damit wir dem Chef nicht in die Quere kommen. Oder ein anderes Beispiel. Es schafft angeblich ein konstruktives Klima, wenn wir uns am Verhandlungstisch übers Eck setzen. Auch das ist keine neue Erkenntnis. Die Studien dazu hat nämlich der Psychologe Robert Sommer schon in den späten 50er Jahren gemacht. Er hat da zwar in jedem Experiment nur 6 bis 11 Paare untersucht, aber das macht seine Forschung nicht schlecht. Das ist mir immer noch lieber als jemand, der 40.000 Beobachtungen suggeriert und dann gar keine Statistik liefert.
Was sagt die Forschung denn? Also wenn wir jetzt könnten, wie wir wollten, wo setzen wir uns dann hin?
Ja, da unterscheiden sich die Geschlechter. Auch das hat Sommer damals untersucht. Frauen setzen sich näher an Frauen als an Männer und sie setzen sich auch gerne nebeneinander. Männer setzen sich einander gegenüber und sie setzen sich weiter weg. Etwas Ähnliches haben dann auch die Psychologen Mehrabian und Diamond 1971 herausgefunden. Sie haben gefunden, dass Frauen sich näher zusammensetzen, genauso wie Personen, die sich gerne mögen. Aber das funktioniert auch andersrum. Wenn man Fremde nahe zusammensetzt, dann kommunizieren sie freundschaftlicher miteinander. Und Leipziger Psychologen haben erst kürzlich herausgefunden, wenn man Studierende zu Beginn eines Semesters zufällig nebeneinander setzt, dann sind die am Ende enger miteinander befreundet als solche, die weit auseinander sitzen.
Jetzt ist es ja im Alltag so, dass wir nicht immer freie Platzwahl haben, sondern wir müssen uns eben an eine feste Sitzordnung halten. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Schule. Welchen Einfluss hat die Sitzordnung auf unser Lernen?
Sie hat einen großen. Die Lage ist da fast alles wie bei Immobilien. Schon seit den 70er Jahren zeigt eine ganze Reihe von Studien, dass Kinder mehr Fragen stellen, wenn sie im Kreis sitzen. Aber wenn sie in Reihen sitzen, dann können sie sich besser auf die Aufgaben konzentrieren und die Kinder, die quatschen dann auch weniger miteinander und bis zu 2/3 konnte man dann solche Störungen reduzieren. Aber auch die Lehrer reagieren auf die Sitzordnung, das sagt eine amerikanische Untersuchung von 1994. Die Lehrer kommunizieren interaktiver mit ihren Schülern, wenn die nicht in den traditionellen Reihen sitzen. Das heißt, sie motivieren dann die Schüler mehr zum Nachfragen, sie greifen Ideen der Kinder auf und so weiter.
So typische Lehrerstrafe, wenn wir jetzt schon mal beim Beispiel Schule sind ja, das kann ich mich ja aus meiner Schulzeit auch noch dran erinnern, ja, Leute, die hinten gesessen und die ganze Zeit gequatscht haben, die sind dann nach vorne geholt worden oder der Lehrer hat sie dann irgendwie neben jemanden gesetzt, der nicht so viel gequatscht hat. Nutzt das was oder nutzt es im schlimmsten Fall auch gar nichts?
Naja, die besten Plätze zum Lehrerschleimen sind vorn. In der letzten Reihe verstecken sich gern Schüchterne oder Schwätzer. Das schreibt der Fokus. Und dabei bezieht er sich vermutlich auf eine brasilianische Studie von 2010. Die hat nämlich herausgefunden, dass Grundschüler, die hinten sitzen, schlechtere Noten haben und öfter fehlen. Und das gilt übrigens genauso für iranische Medizinstudenten. Aber wenn man die Kinder fragt, warum sie auf diesen Plätzen saßen, dann haben die vorne sitzen, gesagt, dass man da besser lernen kann. Und der Grund für die letzte Reihe, da sagen die Kinder oft, dass sie lieber neben ihren Freunden sitzen wollen oder sie wollten einfach in Ruhe gelassen werden.
Okay, das heißt also, die Schüler sitzen vorne, weil sie tatsächlich gerne lernen wollen und nicht umgekehrt?
Richtig, es kann ein Trugschluss sein, zu glauben, dass das nach vorne setzen die Lernmotivation steigert. Eher ist es andersrum. Wer motiviert ist, der setzt sich von selber vor. Und es kann auch schief gehen, wenn der Lehrer mit der Sitzordnung lenken will. Da sagt eine neuseeländische Studie zum Matheunterricht, gute Schüler werden abgelenkt, wenn ein Störer neben ihnen sitzt. Und wenn jetzt jemand dauernd mit seinem besten Freund quatscht, dann hilft es auch nur begrenzt, ihn wegzusetzen. Denn zwar reden Schüler weniger mit Sitznachbarn, die sie nicht mögen, und vor lauter Langeweile lernen sie dann vielleicht sogar auch Mathe. Aber sie fragen auch seltener um Hilfe, wenn sie dann etwas nicht verstehen.
Jetzt sitzen beruflich ja die wenigsten Menschen nach so einer ganz, ganz strengen Ordnung. Es gibt allerdings eine Ausnahme und das sind Orchestermusiker. Was sagt uns die Statistik zu dieser Berufsgruppe?
Ja, da haben Neurowissenschaftler aus Heidelberg etwas herausgefunden. Flöten- und Geigenspieler können nämlich häufig Grundtöne besser hören und zwar mit ihrer linken Gehirnhälfte. Cello- und Tuba-Spieler, die mit den tiefen Instrumenten, die hören eher Obertöne mit ihrer rechten Gehirnhälfte. Das heißt, dass moderne Symphonieorchester genau richtig sitzen. Aber etwas Ähnliches gilt auch bei Chören. Da ist auch die Sitz- oder Stehordnung ganz wichtig, denn sie beeinflusst, wie wohlklingend wir den Gesang empfinden. Auch die Sänger selbst finden übrigens das Gesamtergebnis besser, wenn sie neben jemand stehen, mit dessen Stimme sie harmonieren. Also wahrscheinlich kann man sagen, gleich und gleich, das setzt sich gern.
Frau Schiller, vielen Dank für diese Erkenntnisse zu unserem Tagesthema. Und das sind die Sitzordnungen. Alle Interviews und Beiträge, unter anderem auch das gerade mit unserer Statistikerin Katharina Schiller, finden Sie dann auch bei uns auf der Homepage deradiowissen.de und in Kürze dann auch garantiert auf unserer Facebook-Seite.